Das ist ein besonderer Service heute, also das habe ich sonst nicht, aber das könnte ich mir gewinnen. Das ist wirklich, können wir das in Zukunft so machen? Ja, ich fühle mich fast ein bisschen einsam hier. Also denkt, stille Nacht, heilige Nacht. Bevor die stille und heilige Nacht ist gekommen, ist, glaube ich, relativ für Maria und Josef eine chaotische Zeit gewesen. Die stille, oder die Weihnachtsgeschichte fängt ja nicht in Bethlehem an, sondern es fängt mit einer Reise an. Von Nazareth nach Bethlehem. Und so gesehen hat die Weihnachtsgeschichte ganz viel auch mit der Biografie von unserem heutigen Talkgast zu tun. Von der Zoe B. Und ich möchte euch jetzt einfach bitten, Zoe mit einem herzlichen Applaus hier vorne in der Weihnachtsstube willkommen zu heißen. So, dann müssen wir noch einschalten, weil du bist heute wichtig, dass man das hört, was du zu sagen hast. Die Fälle sind da drunter, gell? Du hast ein bisschen Kiesteri, also, aber wir sind ausgerüstet, es kommt gut. Zoe, ich muss ehrlich sagen, ich bin heute ziemlich aufgeregt. Und zwar nicht wegen dem Talk, aber du bist ja Mode-, Farbe- und Stilberaterin. Und ich habe wirklich gedacht, hey, wie lege ich mich heute an? Wie begegne ich einer Mode-, Farbe- und Stilberaterin? Weil jeder, der mich kennt, weiss, dass ich ja, mein Modebewusstsein nicht so extrem ausgeprägt ist. Ich bin so der praktische Typ, der Outdoor-Typ, weisst. Und ich habe mich schon gefragt, was sagst du jetzt so? Weisst du, jetzt, wo die Krawatte nicht mehr zu lang ist, kann man jetzt so von meinem Typ her, passt das? Weisst du, so ein Gratis-Ding. Da zahlt man schon viel dafür, oder? Ich dachte,
ich bin schwer beeindruckt.
Das reicht. Das ist gut. Das ist super. Das ist... aber eben, es geht ja nicht um mich, sondern es geht vielmehr heute Morgen um dich und um deine Reise nach Bethlehem zu Jesus. Das soll im Zentrum stehen. Und du hast ein Buch geschrieben, ein kleiner Werbeblock. Hinter ist der Büchertisch, das darf man dort stehen. Ich habe gehört, die es gelesen haben, sehr ein interessantes Buch mit dem Titel «Lichtfängerin». Aber der Grund, dass du heute da bist, ist eigentlich nicht der Titel Lichtfängerin, sondern mein langer Weg vom New Age nach Bethlehem. Bethlehem hat mich angezogen, als ich das habe. Ich dachte, hey, das ist eigentlich genau das, was um Weihnachten geht. Irgendwo ist man auf dem Weg und kommt dann auch in Bethlehem an. Und für die, die nicht wissen, um was es in diesem Buch geht, ich lese nur kurz hinten die Zusammenfassung. Die Umkehr einer Esoterikerin. Zoe war eine Ruhelose. Schon früh schlug ihr das Leben Risse ins Fundament, die sie immer wieder leerlaufen ließen. Unermüdlich war sie auf der Suche nach der Quelle des Lebens und nach innerem Frieden. Immer tiefer verirrte sie sich im Schamanismus und in trübseligen, esoterischen Irrlehren und wurde zu einem nimmersatten New Age Junkie. Heute weiß sie, wer die Segel verkehrt setzt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er am Schluss nicht am erwünschten Ort ankommt. Und das ist deine Lebensgeschichte in diesem Buch. Diese Lebensgeschichte beschreibt sehr ehrlich eine jahrzehntelange Berg- und Talfahrt voller Hoffnungen, Selbsttäuschungen und immer tieferer Verzweiflung. Doch ihre Hartnäckigkeit und eine Handvoll unverdienter Wunder haben ihr einen Weg zu einem inneren Ankommen bei dem ermöglicht, den sie zuvor immer abgelehnt hat. So, ich habe mich gefragt, wie bist du auf den Titel Lichtfängerin gekommen? Was bedeutet das für dich? Ich muss dich ein bisschen besser anschauen. Das ist so jetzt. wie bist du auf den Titel gekommen? Ist das vom Verlag gewesen, oder hast du
Ja, ich hatte einen anderen Titel. Ja. Der Verlagsleiter hat unbedingt diesen Titel wollen, weil er gesagt hat, ja, im Christentum reden wir ja auch von Licht, heute sowieso, an Weihnachten. Und in der Esoterik redet man auch von Licht, nur von Licht. Mhm. Und Licht ist dort Synonym von der Liebe.
Ja. Und darum hast du dir gefunden, dass es passt?
Ja, ich habe mich dort ihm vertraut. Ja. Er hat einfach gesagt, das Buch ist ja eigentlich für Menschen aus der Esoterik. Ja. Darum ist auch das Cover so sehr esoterisch von der Aufnahme her und auf der Rückseite nachher weiss, wie ich wirklich aussehe. Und er hat das einfach als Evangelisationsbuch wollen für Menschen aus der Esoterik.
Das ist noch verrückt, du sagst, dass sie so aufbauen für die Esoterik, wir reden von Licht und dann ist es so dunkel.
Ja, es ist hell und dunkel. Aha. Es ist beides.
Ah ja, du bist hell. Ja, ja. Okay, gut. ja. Aber deine Reise, fangen wir doch mal vorne an. Deine Reise hat ja nicht mit der Esoterik angefangen. Du hast ja eine Familiengeschichte, du hast einen Hintergrund, wie wir alle. Kannst du uns ein bisschen etwas von deinem Familienhintergrund erzählen? Wie bist du aufgewachsen? Wie waren deine Familienverhältnisse gewesen? Das würde mich noch so wundern, dass wir dich ein bisschen lernen können.
Ja, gerne, klar. Ich bin in Ostermundigen aufgewachsen, bei Bern. Und heute, heute Morgen bin ich aus dem Zürich-Oberland gekommen. Darum hast du von der Weiterreise geredet. Obwohl ich nicht Zürich-Deutsch rede, aber ja, wirklich, ja, ich wohne dort. Und aufgewachsen bin ich eben in dem Ostermundigen. Und in der Schule bin ich zum Teil in Bern. Und ich bin die jüngste von vier Kindern und mein Vater hatte Kinderlähmung. Ich habe ihn nie anders gekannt als mit Stöck und Beinschienen. Und Gwatt ist für mich ein ganz besonderer Ort. Im Fall. Ich war als Kind sehr, sehr viel da. Mein Vater hatte so eine Art ein Dreirad. Man darf ja mit denen heute nicht mehr fahren auf der Autobahn. Also das war im Prinzip ein Vespa mit drei Rädern. Und ich bin immer... Da ist er so gesessen, auf dem Teil. Ich bin immer zwischen seinen Beinen gesessen. Und so sind wir von Ostermundigen über die Autobahn nach Gwatt. Weil er hat dort am Hennisweg das Körperbehindertenheim gebaut. Damals. Ja. Weil er selber behindert war, hat er denen, die das nicht selber können, einfach helfen wollen. Er war nicht gläubig, aber er hat so Nächstenliebetaten gemacht, wie auch viele Ungläubige auch machen. Und darum kenne ich Gwatt bestens. Also ich bin, wie weiß nicht, vielleicht 40, 50 Mal da gewesen.
Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
So. Meine Kindheit war sehr leistungsorientiert. Meine Eltern, gerade wegen der Lähmung vom Vater, wollten, dass wir selbstständig werden und eine gute Berufsbasis haben. Und wir sind so nach dem Motto erzogen worden, dass man einem Kind den Willen brechen muss. Also okay. es muss geschlagen werden, es muss bestraft werden und es darf ja nicht in irgendeiner Art verwöhnt werden. Und das war unsere Erziehung. Die älteren Wünsche von euch zum Teil haben das auch so gehabt, hat man früher zum Teil so gemacht. Mhm. Und das ist die ewige, das geschlagen werden von meinem Vater war sehr schlimm für uns Kind. Ich war die jüngste von diesen vier und habe am wenigsten Schläge bekommen, weil bei mir war er aber müde. Aber es hat uns sehr, sehr geprägt. Es hat uns auch irgendwo durch geschädigt. Mhm. Und der zweite Schaden, der ebenso schlimm war, war ein Nachbar von uns, der mich sexuell missbraucht hat, zwischen 6 und etwa 12. Und das sind wirklich, ich hatte kein gutes Mannenbild. Wegen dem. Einzig mein Grossvater, der ja auch noch Mann war, der hat mir das Leben gezeigt, auch jetzt, den heutigen Morgen, die Stube, das hat ihm gefallen. Mhm. Oder ja, einfach die Schönheit und die schönen Lieder und die schönen Menschen. Er hat mir die Schönheit vom Leben gezeigt.
Also sind das so ein bisschen die Risse im Fundament, die wir hier gelesen hängen drauf? Also, ja.
Ja. Und ich habe sehr früh, also bei diesen Vergewaltigungsgeschichten bin ich immer aus dem Körper gegangen. Weil, also ich meine, mit 6 hat das Kind jetzt keine Ahnung von Sexualität und das interessiert sich auch nicht. Also ich habe mich für Baby interessiert, aber sicher nicht für so etwas. Und weil das wahrscheinlich so schmerzhaft war, bin ich immer aus dem Körper. Und das war mein erster esoterischer Akt. Ich habe das natürlich nicht gewusst, ich habe das auch nicht bewusst gemacht, sondern das ist im Prinzip wahrscheinlich Strategie war, für das Ganze zu ertragen, physisch. Mhm. Weil das habe ich nie gespürt, körperlich. Und viele Jahre später, also Jahrzehnte später, da bin ich schon längstens gläubig, hat mal ein junger Mann ein mega Zeugnis gegeben über seine Art, wie er aus dem Körper geht. Und erst dann habe ich gemerkt, dass das etwas ist, was nicht alle machen. Ich habe vorher immer gemeint, das macht jeder.
Ja, ja. Das war für dich ganz normal.
Völlig normal. Ich habe das mein ganzes Leben gemacht.
Hat das etwas... Das, was du erlebt hast. Ich habe im Buch so ein bisschen gelesen, du bist aber auch ein bisschen eine Rebellin gewesen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, sicher. Ja, klar.
Hat das aber etwas... Gehen wir jetzt auf das nicht ein. Aber hat das etwas so mit dieser Ruhelosigkeit zu tun gehabt? Weißt du, ist das irgendwo... ist es mehr Charakter gewesen? Bist du ein bisschen Rebell gewesen? Oder hat das eben auch mit der Art und Weise, wie du bist aufgewachsen, hat das irgendwie zusammengespielt?
Ja, das hat mit allem wahrscheinlich zusammengespielt. Ich bin endgültig eine Rebellin geworden, als ich gewusst habe, dass ich nicht Mutter werde. Da war ich etwa 30 gewesen. Von dann an war Gott für mich völlig abgeschrieben gewesen. Alles, vom, was irgendwie christlich oder Glauben oder was auch immer ist, wollte ich nicht mehr. Mhm. Und ab dann bin ich trotzig, wirklich extrem rebellisch geworden. Ja. Ich wollte zeigen, erstens mal, dass ich trotzdem einen Selbstwert habe, auch wenn ich nicht Mutter werde. Und habe mich dann im Beruf, eben mit meiner beruflichen Selbstständigkeit als Farb- und Stilberaterin, da habe ich mich sehr, sehr reingehängt. Ich wollte wirklich den anderen beweisen, dass man erstens mal wunderbar leben ohne Gott und zweitens, dass ich auch eben einen Wert habe.
Es ist dir auch recht gut gelungen, gell? Im Buch. Ja. Du bist erfolgreich. Also, ja. Du bist noch heute, glaub, die Chefin von diesen Farb- und Stilberatern.
Nein, seit dem März nicht mehr, weil jetzt bin ich ja im heldenhaften AHV-Alter.
Ah, okay.
Und das habe ich abgegeben. Aber ja, ich bin wirklich erfolgreich gewesen, beruflich. Und das war schon meine Diskrepanz gewesen. Im Beruf habe ich gewusst, was ich will, wer ich bin. Und konnte problemlos Entscheidungen treffen und leben. Aber wenn es um meine Gefühle ging, im Privatleben, bin ich irgendwie unbeholfen gewesen. Und das war sehr schwierig gewesen, das auszuhalten. Das war wie eine gespaltene Persönlichkeit gewesen.
Hier haben wir gelesen, du warst immer auf der Suche nach der Quelle des Lebens. Also Gott hast du abgeschrieben, aber gleich warst du irgendwie auf der Suche. Kannst du mal sagen, wo hast du überall gesucht? Nebst jetzt noch der Esoterik? Hat sich das schon noch, oder ist das einfach die Esoterik, die du gesucht hast?
Ja, ich habe einfach überall gesucht, wo nichts Christliches ist. Mhm. Also das war für mich das Kennzeichen. Ich hatte dermassen Ablehnungen, Hass auf das Christliche, dass ich einfach überall, ja, es hat angefangen mit Astrologie, mit Pendeln, mit Pentagramm. Und dann ist die Familienstelle gekommen. Und dann bin ich relativ früh, habe ich so Energieseminar gemacht mit Pflanzen, mit aus der Hand lesen. Das gibt ja so viele Sachen, die man machen kann. Mit Essenzen. Und später ist der Schamanismus dazugekommen. Und dort bin ich 12 Jahre sehr intensiv gewesen. Ich habe sehr intensive Ausbildungen gemacht und habe lange Zeit das Gefühl gehabt, dass ich dort ankomme. Dass ich dort meine Antworten finde, die ich gesucht habe. Mhm. Weil der Schamanismus ist sehr verlockend. Die haben ja auch eine Schöpfungsgeschichte. Mhm. Und die haben scheinbar Antworten auf jede Lebensfrage. Und die Grundausbildung, die ich gemacht habe, hatte im ersten Jahr die Frage gehabt, wer bin ich? Ist immer spannend zu wissen.
Mhm. Ja, sicher.
Das zweite Jahr war, wieso bin ich auf dieser Welt? Und die dritte Jahresfrage war, wie kann ich nützen an der Welt? Mhm. Und das sind an sich drei Fragen, die auch ein Christ sich durchaus stellen kann. Aber wir haben das natürlich mit schamanischen Zeremonien probiert zu beantworten. Also mit Baumzeremonien, mit Schwitzhütten, mit Pfeifenzeremonien, mit Element, Wasser, Feuer und so weiter. Einfach wie man das so macht in diesen Naturzeremonien.
Aber du hast schon gesagt, Esoterik ist ja ein riesengroßer Bereich, oder? Also, oder eben auch New Age, oder? Das geht ja, ist wirklich umfassend. Ja. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn du sagst, oder da haben wir gelesen, du bist ein Junkie gewesen. Also, ja. Das ist ja nicht, also wenn ich jemandem sage, du bist ein Junkie, das ist nicht so, ist nicht ein Kompliment, oder? Also, wie muss man sich das vorstellen? Was hat dich zum Junkie gemacht?
Ja, zum Junkie hat mich gemacht, dass ich es nie gefunden habe. Mhm. Ich war besessen vom Wollen finden, den Stein der Weisen. Oder einfach wirklich, ich wollte an Ursprung vom Leben, an Ursprung vom Sein. Und ich habe das einfach auf jeden Strohhalm habe ich angenommen und mich daran gehabt. Und eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich es, jetzt bin ich es, jetzt weiß ich es. Und dann hat es wieder angefangen, dass ich gemerkt habe, ja, nein. Irgendwie stimmt es doch nicht, irgendwie funktioniert es doch nicht. Und dann bin ich zum Nächsten gegangen. Und mit der Zeit gibt es eine Sucht. Mhm. Genauso eine Sucht, wie man spielsüchtig sein kann oder was auch immer. Und das bin ich gewesen. Und am Schluss, habe ich, in den letzten Jahren, habe ich nicht einmal mehr gewusst, nach was ich suche.
Du hast die Irrsuche verloren.
Ja, eigentlich. Ich bin nach der Suche süchtig gewesen. Okay. Nach dem Suchen.
Ich habe es noch spannend gefunden, ich habe ein Interview von dir gehört. Und dort war die Frage, wer war Jesus Christus für dich in dieser Zeit? Und ich habe noch gestaunt, Jesus spielt im New Age auch eine Rolle. He?
Ja, das ist eben eine der Sachen, die mich heute extrem beschäftigt. Jesus, vor allem in der letzten Zeit, also auch im Schamanismus, haben wir zu Jesus gebetet. Hm. Wir haben ja einen Bibelvers für uns angepasst. Ich bin der Weg. Das Licht und die Wahrheit haben wir zu uns gesagt. Also, dass ich das bin. Ja. Nicht Jesus natürlich, sondern ich. Und wir haben auch sonst zu Jesus gebetet, aber in der letzten Station in einem spirituellen Zentrum, das war eine Art Sekte, wo ich war, da hat sich alles um Jesus gedreht. Aber das war nicht der Jesus Christus, der gekreuzigt und auferstanden, sondern das war ein Jesus, der nie gekreuzigt wurde. Mhm. Eigentlich ein Dämon. Mhm. Aber wir haben gemeint, das sei der wahrhaftige Jesus.
Was hast du heute, was würdest du sagen, wieso hast du im New Age nicht gefunden, was du gesucht hast? Weil es gibt ja Leute, oder, die noch drin sind in dem Ganzen und die sagen, hey, ich habe meine Antworten gefunden. Ich habe, ja, also, die sind am anderen Punkt, als du jetzt heute bist.
Ich habe mich auch sehr lange selber belogen. Und ich verstehe so, dass man das macht. Man will ja den Schein wahren, in unserer Gesellschaft sowieso. Und ich meine, auch unter Christen gibt es Scheinheiligkeit, gibt es Luginen, Selbstluginen und so weiter. Und in der Esoterik ebenso. Und ich habe doch also ganz sicher gegenüber Christen niemals zugeben wollen, dass es mir nicht gut geht. Mhm. Sonst hätte ich ja müssen ein offenes Ohr haben für ihre Botschaft. Das wollte ich gar nicht. Folgendessen habe ich so da, wie wenn das super wäre, wie viele andere auch, bis es nicht mehr ging.
Was würdest du sagen, was war für dich der Höhepunkt in der Esoterik oder vielleicht auch zur gleichen Zeit der Tiefpunkt, wo irgendetwas bei dir hat das Umdenken angefangen?
Also das Umdenken, das war schleichend. Es hat in den letzten Jahren ist es mir persönlich immer schlechter gegangen. Ich habe wirklich manchmal gemeint, ich sei psychisch krank. Ich hatte extreme Höhenflüge, also so ekstatische Zustände. Mhm. Und gleichzeitig eine bodenlose Hoffnungslosigkeit, wo ich am liebsten wäre gestorben. Mhm. Und ich habe das nicht zusammengebracht. Dann hatte ich unwahrscheinlich schlimme Albträume gehabt. Fast jede Nacht, manchmal schon mehrmals, wo ich geschrien habe wie am Spiess. Und mein heutiger Mann ist nebendran aufgewacht und hat Angst gehabt, jedes Mal. Und ich habe jedes Mal gemeint, wenn ich, dass ich den Morgen nicht erlebe. Mhm. Und ich habe Fratzen gesehen, wenn ich irgendwo unterwegs war, wenn ich Menschen angeschaut habe, haben die plötzlich schlagartig ihr Gesicht verändert. Und ich habe dämonische Fratzen gesehen und das hat mir also Angst gemacht. Und ich habe keine Kontrolle gehabt über die Zustände. Mhm. Und der mein Manko, also meine kolossale Panik, die ich hatte, und einfach das Nicht-Wohl-Sein. Und gleichzeitig hat es mir doch so gut gehen, nach diesen vielen Ausbildungen und Seminaren. Das war zermürbend, das hat mich kaputt gemacht.
Mhm. Ich denke, wenn ich auch so ein nervös bin, so hilft manchmal schon ein Musik. Wir dürfen einfach mal die Band führen, bitte. Wir werden dann noch in unserer Stube dürfen, live ein Lied, aber also die verteidigen wir, die Sessel, die geben wir jetzt nicht. Aber merci vielmals. Vielleicht noch so, dass wir das so ein bisschen fassen können. Wie lang war jetzt dein Weg, nicht nach Bethlehem, sondern in diesem New Age? Wie lange hast du dich in dieser Sache gelebt oder unterwegs gewesen?
Also, das hat angefangen so um die 20, 18, 20. Und dann ganz bewusst ab 30, dann habe ich eben die Bibel vorgeschossen und so weiter. Und gläubig bin ich geworden mit 55. Also sehr lang.
Sehr lang. Bibel vorgeschossen, ist denn vorher in deiner Familie ist Bibel, Jesus, Kirche, ist das ein Thema gewesen?
Also wir waren perfekte Protestanten bei uns daheim.
Immer im Protestieren, mit anderen Worten.
Nein, eine Bibel hatte, in Bücher gestellt, ist immer abgestaubt worden. Und meine Mami, also der Glaube war an die Mami delegiert. Und das ist so dreimal an den grossen kirchlichen Tagen, wie heute zum Beispiel.
Weihnachten, Ostern, Pfingsten, so etwas in diese Richtung. Ja, okay.
Das war unser Glaube. Und wir haben ja gebetet vor dem Essen. Aber das ist so schnell gegangen, das Gebet, das hat kein Mensch verstanden.
Es ist meistens, dass es kalt werden kann, beten so Leute. Mhm. Also das ist, ja. Gut, hey, wir sind ja Weihnachten. Nach dem Lied werden wir ein bisschen mehr schauen, Richtung auf Bethlehem machen. Weil jetzt war es ein bisschen dunkel gewesen, zum Teil, gell? Aber es ist eben deine Geschichte. Jetzt dürfen wir ein geniales Lied zusammen singen, «Go tell it on the mountain». Und für das bist du eigentlich auch hier heute Morgen, gell? Stube geht es für dich so? Oder?
Ja, ich fühle mich sehr wohl. Sehr schön, es ist mir nur ein bisschen peinlich, dass ich es dürfen liessen. Aber, ja.
Die Gemeinde ist sich von mir recht viel gewandert. Oh, okay. Das ist nicht so das Problem. ja, wir haben gesungen, eben, wir sollen auf die Berge raufgehen und verkündigen, dass Jesus geboren ist. Du musst jetzt nicht auf die Stockhorn rauf, sondern du kannst das jetzt einfach hier uns weitersagen. Und jetzt wirklich so der... Wie bist du schlussendlich ja, in Bethlehem gelandet, bei Jesus? Wo du eben, wir haben gelesen, ja. Du hast ihn abgelehnt, du hast es gehasst, du hast es nicht wollen. Mhm. Wie ist es gekommen?
Durch die Enttäuschung, die ich hatte. Weil, oder mein Problem war, ich hatte das Gefühl, wenn Gott mich wirklich würde lieben würde, dann wäre ich Mutter geworden. Das kann jetzt nicht sein, das kann jetzt kein liebender Gott sein. Und das war eigentlich der Auslöser, warum ich mich vor allem abgewendet habe. Und nachher habe ich an der Ostern 2011 bin ich vor meinem Altar gesessen. Ich hatte dann einen Altar mit Jesus angebetet, aber eben der esoterische Jesus, Babaji, Sai Baba, noch andere Götter und Götzen und so. Und plötzlich hatte ich einen Herzkrampf. Also ich habe, das war eine extreme Last auf meinem Brustkorb. Ich konnte fast gar nicht mehr atmen. Und ich meinte, ich sterbe. Und das hat mich noch verrückt gedacht, weil ich ja vorher immer wollte. Ich hatte ja wirklich Todessehnsucht. Und dann, als ich konnte sterben, wollte ich nicht sterben. Ich hatte Angst. Das ist ja unlogisch. Und in dieser Angst habe ich tatsächlich zu Gott gebetet und habe ihm gesagt, also, wenn es dich wirklich gibt, dann rette mich entweder oder nimm mich zu dir. eins von beidem. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich sterbe, es geht nicht mehr. Und er hat, Gott sei Dank, das Gebet erhört. Und etwa, ich weiss es nicht mehr, zwei, drei Wochen später war ich bei einer Freundin, musste Fotos machen für das Geschäft. Dann sagt mir die Frau, du, Zoe, ich bin im Fall gläubig geworden. Ich glaube jetzt an Jesus. Ich habe aufgehört, die war auch wie ich, der Esoterik. Und ich bin viel zufriedener geworden. Und dann habe ich gesagt, ja, also was zufriedener? Das war für mich so der Inbegriff von der glücklichen, zufriedenen, erfolgreichen Frau. Das war so eine typische Goldküstenleidung. Wisst ihr, dort bei den teuren Häusern auf der Seite von Meilen. Und so. Sie wohnt in Meilen. Und ich habe das überhaupt nicht zusammengebracht, dass sie Jesus nötig haben könnte. Und dann hat sie mir gesagt, komm doch mal mit mir in den Gottesdienst. Und dann hat sie gesagt, ja klar, komme schon. Also nicht wegen dem Gottesdienst, aber wegen ihr. Ich war gerne mit ihr. Und in diesem Gottesdienst habe ich wirklich kein Wort verstanden. Obwohl, es war jetzt nicht ein hochstehender Gottesdienst.
Aber sie haben schon Deutsch geredet, gell?
Ja, also, total. Ja.
Es war nicht ein chinesischer oder so.
Nein. Also, ich war wirklich mit dieser Blindheit geschlagen. Mhm. Aber während dem Gottesdienst urplötzlich habe ich eine Liebe gespürt. Das war so ein Liebesmantel, der über mich kam. Ein Liebesmantel, eine Liebe, wie ich sie noch nie gespürt habe, mein ganzes Leben nicht. Obwohl ich so viel nach Liebe gesucht habe. Und das war unbeschreiblich schön. Also ich habe keine Worte, für das zu beschreiben. Ich hatte das nie mehr gehabt seitdem. Aber das Gefühl ist vom Sonntagmorgen bis am Donnerstag am Nachmittag geblieben. Ich war in diesem Liebesmantel drin. Und das war einfach wunderschön. Und das hat bewirkt, dass ich so zu 2-3% pro Jesus geworden bin.
Das ist noch nicht so viel.
Nein, aber immerhin.
Das beeindruckt mich fast weniger als meine Schale die heute Morgen. Oder? Also.
Und dann hat sie mir eben gesagt, die Freundin, ob ich nicht mal so einen Glaubensgrundkurs machen mit ihr. Und das haben wir gemacht vom Sommer an. Und am 30. Oktober 2011 habe ich mich für das Leben mit Jesus entschieden. Bis Ende Jahr.
Ja.
Ich habe Jesus gesagt, also los.
Du hast Jesus das Ultimatum gestellt.
Ja.
Du bist ein kleiner Rebell, also wirklich.
Ja, ich habe einfach gesagt, jetzt habe ich so viele Sachen gemacht und das war alles ein Mist, wirklich eine Katastrophe. Mhm. Und jetzt sagst du, dass du allein, ohne meine zusätzlichen Götter, mich durchstellen, dann beweis mir das. Ja. Ich will etwas erleben, ganz konkret, dass ich weiss, dass es dich wirklich gibt. Ja. Und sonst gehe ich wieder zurück, Ende Jahr. Und dann bin ich natürlich, ja, sonst wäre ich ja nicht da, bin ich nie mehr zurück.
Also er hat den Durst gestillt.
Er hat mir einen inneren Frieden gegeben. Ich bin nicht mehr eine Triebene, sondern ich bin wirklich angekommen. Ich muss nicht mehr. Ich weiss, dass ich ein geliebtes Kind bin, dass Jesus mich wollen hat. Und dass ich nicht von einer Leistung abhänge, nicht von einem Grad, nicht von irgendetwas, sondern dass ich länger, weil ich sein Kind bin. Und das ist einfach, ja, das ist Weihnachten.
Hey, so genial. Aber wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Weißt du, ich nehme an, du hast ja auch Bekannte gehabt, die noch voll in diesem esoterischen New Age-Dings gelebt haben.
Ja.
Also, wie war das für dich gewesen? Oder für deinen Partner? Ich weiss nicht, ob der Urs auch schon in diesem ist, ja, glaube ich, auch in diesem Zeug drin gewesen.
Er war im Schamanismus, mein heutiger Mann. Und von diesem spirituellen Zentrum sieht er einen völligen. Also er hat mir von Anfang an gesagt, geh nicht, mach das nicht. Das ist ein Gehirnwäsch, das ist eine Sekte, die sind nur auf dein Geld aus und so weiter. Und ich habe nicht gehört auf ihn, weil ich das Gefühl hatte, er sei auf einer tieferen Dimension mit der Ich. Oder man kann immer alles irgendwie erklären. Und er hat, als ich nach Hause kam, nach diesem Wochenende, dann hat er einfach gehört. Und er hat wahrscheinlich gedacht, ja, jetzt ist sie vom nächsten Trip, wie lange geht jetzt der? Und dann bist du eben nicht mehr weg. Und mit der Zeit hat er gemerkt, dass ich netter werde, dass mich der Heilige Geist verändert. Ich bin auch eine bessere Hausfrau geworden. Das ist immer gäbig.
Ja, sicher, keine Frage.
Und vor 3 Jahren hat ich dann immer gebetet für ihn. Und ja, er hat dann gesagt, ich sehe ja, dass dir der Jesus gut tut. Und ich bin ja heute in der Heilsarmee Zürich-Oberland, also Zuster. Und ich musste dort noch ein Befreiungsgebet machen für meine Vergangenheit, dass ich wirklich ganz frei werde, auch von diesem Albtraum. Und er hat mir immer gesagt, schau, ich sehe, dass dir Jesus gut tut, aber lass mich in Ruhe mit dem, wir brauchen den nicht. Jesus ist schon genug. Und ich habe natürlich immer gebetet für ihn. Und vor 3 Jahren hat er sein Leben auch Jesus übergeben. Das ist wirklich ein Wunder.
Wie gehst du mit Leuten um, die dir sagen, hey, das ist ja schön, das mal für dich stimmen, aber eigentlich hast du ja einfach eine Droge mit einer anderen ersetzt. Was sagst du so zu Leuten? Oder die sagen, ja, wir sind ja in einer toleranten Welt, sind wir eigentlich nicht, aber man sagt es immer wieder, wenn es für dich stimmt. Oder? Ja. Aber eben, lass mich Ruhe, wie es die jetzige Mann gesagt hat, oder komm mir nicht nach damit. Wie gehst du mit so Leuten um, oder was sagst du ihnen?
Also die Toleranz ist ja nur da, solange man nicht Christ ist.
Okay.
Ich habe früher immer Karten legen. Das hat jeder mehr oder weniger, also fast jeder, ja gesagt. Wenn ich heute beten mit jemandem, sagen die meisten, brauchen es nicht.
Ja.
Das ist, also die Toleranz ist nicht da in dieser, unter diesem Herrschaftsbereich. Auf jeden Fall, ich erlebe das immer wieder so. Was ich mache, ich werde natürlich belächelt, ich werde ausgelachen, ich werde ausgemerzt von meinen eigenen Brüdern.
Ja.
Ausgeschlossen, das ist so. Weil meine ganze Familie ist hochesoterisch, das sind spirituelle Lehrer und Geistheiler und. Und das ist schon traurig, aber ich bete einfach für sie. Und ich halte mich an dem Bibelvers, wo steht, dass sich irgendwann alle Menschen werden beugen vor Jesus. Und das gibt mir Hoffnung und Trost. Und auch meine Großmutter, die hat ja immer für die ganze Sippe von uns gebetet.
Mhm.
Es ist noch nicht ein wahnsinniger Erfolg da. Mhm. Aber ich glaube daran, dass die Gebete werden eine Wirkung haben, weil die Gebete werden erhört.
Mhm. Wenn jetzt heute Morgen hier jemand ist, der sagt, hey, das klingt gut, oder vielleicht auch bewusst wird, ja, ich habe nie so einen Schritt auf Jesus zugetan. Wie kommt man mit dem Jesus in Verbindung? Also eben, die hat jemand in Gottesdienst mitgenommen, du hast einen Glaubensgrundkurs gemacht. Wenn jemand hier ist, der sagt, hey, ich will auch dem Jesus vertrauen. Was sind so die nächsten Schritte? Oder was sind Schritte, die man machen kann?
Also ein konkreter Schritt wäre, zu uns kommen, nachher, oder? Mhm. Und reden und beten, dass wir beten dürfen. Das ist, Jesus ist nur eine Gebetslänge entfernt.
Ja.
Also es ist nichts.
Ja, vielleicht noch letzte Frage. Band darf schon wieder vorkommen. Wenn man ja bei dem Jesus ist, also wenn man zu Bethlehem ist angekommen, wie geht es weiter? Also,
ja.
Das finde ich noch wichtig. Weißt, es ist ja etwas, zu Bethlehem zu sein, aber irgendwo muss es doch irgendwo weitergehen. Was würdest du dort empfehlen? Oder was gibt das für Schritte?
Also ich kann einfach aus meiner Vergangenheit sagen, für mich ist ein Leben möglichst nach, möglichst bibelgetreu, sehr wichtig, dass ich keine Anfechtungen habe, dass es mir gut geht und dass ich auch wachsen im Glauben, weil wir dürfen ja wachsen im Glauben. Das ist ja nicht einfach eine Versicherung, der Glauben, und dann lasse ich es schädigen.
Okay.
Sondern, also die Bibel ist eine klare Botschaft und es gibt klare Vorgaben von dieser Nachfolge.
Mhm.
Und ich finde das ein unwahrscheinliches Abenteuer. Ich hätte nie gedacht, dass das Leben als Christ so unglaublich spannend kann sein und dass Jesus mich zum Beispiel brauchen kann. Nur schon für so Sachen, wie wir jetzt heute Morgen machen. Er hat ihn nie, also nicht im Traum gedacht. Oder auch, dass ich angefangen habe zu schreiben. Ist ja auch erst gekommen, dank dem Heiligen Geist, der mich da geführt hat, der mir diesen Auftrag gegeben hat. Also es ist nicht so, dass ich mich um das reisse.
Mhm.
Überhaupt nicht. Nachher ist für mich auch Gemeinde sehr wichtig, also Geschwisterte.
Mhm.
Ich finde das extrem schön, dürfen heimzukommen. An einen Ort herzukommen, wo ich nicht abgelehnt oder ausgelacht werde. Und das tut mir gut, das sind meine himmlischen Vitamine, die ich brauche. Auch die Predigen der Pastoren, die mir einfach weiterhelfen. Oder die mich auch manchmal irritieren und zum Nachdenken bringen. Ich brauche das. Und dann bin ich mittlerweile auch als Seelsorgerin tätig, jetzt ich. Oder? Es ist für jeden Menschen etwas anderes. Also das Leben als Christ ist extrem spannend.
Mhm. Ja. Vielleicht noch so ein Schlussstatement. Was bedeutet dir heute Weihnachten? Aber es ist ja Weihnachtsgottesdienst, weißt du. Was bedeutet dir Weihnachten?
Also ich bin Jesus unendlich dankbar, dass er auf die Welt gekommen ist. Für uns alle. Dass wir eine Chance haben, dass wir ein neues Leben bekommen dürfen. Dank seiner Geburt und seinem Tod und seiner Wiederauferstehung nachher. Ohne, wenn er das nicht gemacht hätte, dann wären wir heute alle nicht da.
Hey Zoe, ich möchte dir wirklich herzlich Danke sagen, dass du heute bist hierher gekommen. Und ich finde es mega mutig, einfach auch das mit uns zu teilen hier. Weil das ist ja nicht, also du machst dich schon ein bisschen nackig, oder? Also mit tut ein bisschen Zähl raus. Drehen. Und ich möchte euch einfach bitten, geben wir doch jetzt noch eins, wirklich einen herzlichen Applaus. Und auch Jesus. Ich habe dir auch noch etwas Kleines mitgebracht. Es ist wirklich nur etwas Kleines, aber es ist etwas, wo, es ist eine Geste, für mich ist es ein Opfer. Ich bringe jetzt ein Opfer. Es ist etwas, das ich sehr gerne habe, so wie der Zaubertrank von Asterix und Obelix. Es gibt wirklich so Weihnachtszaubertrank. Und ich dachte, ich bringe dir einen Lebkuchen mit. Einfach von Migros. Also das ist noch wichtig, das muss man sagen. Migros-Lebkuchen, die besten ever, ever. Und ich werde dir das einfach so mitgeben, aus dem Quad, dass du das Quad nicht vergisst.
Ja, genau.
Und wir dürfen jetzt ein ganz schönes neues Weihnachtslied singen miteinander. «Light of the World». Jesus ist das Licht der Welt. Und ich möchte einfach euch auffordern, jedes einzelne Mal zu überlegen, wer ist Jesus für euch? Warum ist Weihnachten vielleicht auch für dich entscheidend? Und wir werden nach diesem Lied wird Zoe uns einladen zu einer Entscheidung. Aber ich möchte, dass wir zuerst das Lied wirklich singen, uns noch eins bewusst werden, wer ist der Jesus? Und vielleicht auch das, was wir gehört von dir, was du erlebt hast, noch eins durch den Kopf gehen. Und jetzt dürfen wir einfach das Lied singen. Ich denke, wir zwei bleiben mal hier sitzen und geniessen das. Und merci vielmals für das Lied. Light of the World. Licht vor Welt.
Emmanuel.
gedacht, heute Morgen, wenn jemand da ist, der sagt, hey, ich kenne den Jesus noch nicht persönlich, wollen wir euch einfach die Möglichkeit geben, an seinem Geburtstag eine Entscheidung zu treffen. Und wir haben vieles gehört, was der Jesus tun kann. Und ich möchte dich einfach noch eins bitten, also, ja, uns zu erklären. Wir haben gedacht, dass es so ein bisschen angenehm ist, wenn jetzt jemand sagt, hey, es ist gut, wenn man das mit jemandem festmacht. Wenn man das nicht einfach für sich macht. Nachdem du die Menschen hast eingeladen hast, diesen Schritt zu machen, würde ich zwei hingern gehen zum Büchertisch. Und ich möchte das Gebetsministry-Team bitten, wenn es okay ist, für euch auch hingern zu gehen. Wenn Leute einfach Gebet möchten, wenn jemand einfach noch ein Gespräch bräuchte, ich bin nach dem Gottesdienst, stehe ich auch zur Verfügung, dann könnte man das hingern machen oder vielleicht in die Cafeteria hingern gehen, wo man ein bisschen Ruhe hat, wo man ein bisschen Privatsphäre hat. Und wir würden dann hier den Gottesdienst zusammen abschließen. Und ja, noch ein herzlichen Dank, bist du da gewesen. Und ich übergebe dir jetzt einfach noch quasi das Schlusswort für die Einladung, gell? Ja. Für die wichtigste Einladung eigentlich, die es überhaupt gibt.
Genau. Danke. Ja, heute ist wirklich ein wunderbarer Tag an der Weihnachten. An Weihnachten für reinen Tisch zu machen. Mit Jesus. Vielleicht kennst du ihn schon. Aber vielleicht hat es Bereiche in deinem Leben, wo du ihn draussen lässt, wo du die Türen zugetan hast. Vielleicht gibt es Bereiche, wo er nicht bei dir ist. Vielleicht gibt es eine Enttäuschung, wo du ihn ausgeschlossen hast, wo du nicht im Reinen bist. Vielleicht hast du einen Schmerz. Oder wie ich, Rebellion bei den Sachen, die du nicht akzeptieren kannst, dann wäre es heute eine super Gelegenheit, für da wirklich einen reinen Tisch zu machen. Und wir sind da und wir beten für das, dass du frei sein kannst. Vielleicht hast du eine Not oder eine ungestillte Sehnsucht. Oder vielleicht willst du dich einfach wieder neu mit Jesus verbinden. Vielleicht hast du dich entfernt. Oder vielleicht bist du nur noch so pro forma Christ. Ich weiss es nicht. Aber wenn dich irgendetwas anspricht oder auch etwas anderes, was ich nicht gesagt habe, dann komm. Weil es ist heute wirklich der Tag, für reinen Tisch zu machen. Danke.
Du darfst hingern gehen, Zoe, zum Tisch, wenn jemand ist, oder auch das Gebetsteam, wenn ihr sie unterstützen wollt, dann geht doch einfach hingern. Wir kommen schon zum Abschluss. Langsam werden wir die Weihnachten